Herzlich willkommen bei Anatomie to go, bei 87 Fitness. In dieser Episode sprechen wir über die Bewegungssegmente in den einzelnen Regionen der Wirbelsäule. Schön, dass du dabei bist. Halswirbelsäule. An der Halswirbelsäule werden morphologisch und funktionell drei Abschnitte unterschieden. Der erste Abschnitt besteht aus Atlas und Axis. Die beiden oberen Halswirbel haben sich zu Drehwirbeln spezialisiert. Sie weichen in ihrer Gestalt vom Bauplan der übrigen Wirbel ab und bilden miteinander sowie dem Schädel die Kopfgelenke. Zwischen Atlas und Axis findet sich keine Zwischenwirbelscheibe. Die mittlere Halswirbelsäule setzt sich aus den Segmenten C3 bis C6 zusammen. Sie kann als morphologisch und funktionell einheitlicher Abschnitt angesehen werden. Der siebte Halswirbel bildet das Übergangssegment zur Brustwirbelsäule. Dieser Bereich wird als cervicothorakaler Übergang bezeichnet, kurz CTÜ. Atlas und Axis. Der Atlas hat keinen Wirbelkörper. Seine lateralen Teile, Massae lateralis, sind durch den vorderen, Arcus anterior atlantis, und hinteren Bogen, Arcus posterior atlantis, miteinander verbunden und tragen die oberen Gelenkgruben, Foveae articularis. Die Foveae articularis superioris, Occipitalpfannen, verlaufen mit ihrer langen Achse nach medial ventral. Sie haben normalerweise eine ovale Form. Sie sind von dorsal nach ventral konkav gekrümmt und gegen die Medianebene sowie nach kaudal geneigt. Die Gelenkflächen sind in etwa einem Drittel der Fälle zweigeteilt. Die Foveae articularis inferioris sind nahezu kreisförmig und flach oder wenig konkav gewölbt. Die Gelenkflächen weisen nach unten medial und etwas nach dorsal. An der medialen Fläche jeder Massa lateralis liegt ein kleiner, rundlicher Höcker mit einer rauen Vertiefung für die Anhebung des Querbandes des ersten Halswirbels, Ligamentum transversum atlantis. Am Ende des hinteren Atlasbogens ragt ein individuell unterschiedlich großer Höcker, Tuberculum posterius, nach dorsal, der dem Rudiment eines Dornfortsatzes entspricht. Auf der kranialen Fläche des Arcus liegt in der Nähe der Massa lateralis eine Furche, Sulcus arteriae vertebralis, die über eine überbrückende Knochenspange in einen Kanal, Canalis arteriae vertebralis, umgewandelt sein kann. Seitlich der Massa lateralis liegt der Querfortsatz, der das Foramen processus transversi umschließt. Das charakteristische Merkmal des Axis ist sein zahnförmiger, zylindrischer oder konischer Fortsatz, Dens Axis, der dem Wirbelkörper aufsitzt. Die Spitze des Dens Axis wird als Apex Axis bezeichnet. Auf der Vorderfläche des Dens Axis liegt eine ovale Gelenkfläche, Facies articularis anterior, für die Fovea dentis des Atlas. Die Gelenkfläche auf der Rückseite des Dens Axis, Facies articularis posterior, steht mit dem Ligamentum transversum atlantis in Kontakt. Über den Axiskörper verläuft ventral eine vertikale Leiste, neben der zwei seichte Gruben liegen. Die Gelenkflächen der processus articularis superioris axis sind konvex und nach dorsolateral geneigt. Gelenkfortsätze und Gelenkflächen an der Unterseite entsprechen denen der folgenden Halswirbel. Das Schlussstück des Wirbelbogens bildet ein kräftiger Dornfortsatz, der häufig am Ende in zwei Zacken gespalten ist. Der kurze Querfortsatz ist nach lateral-kaudal gerichtet. Das Foramen processus transversi durchsetzt ihn in schräger Richtung von innen kaudal nach außen kranial. Kopfgelenke. Die Gelenkflächen von Hinterhaupt, Atlas und Axis bilden gemeinsam die Kopfgelenke. Man unterscheidet die paarigen Articulationes atlanto-occipitalis und Articulationes atlanto-axialis lateralis sowie die unpaare Articulatio atlanto-axialis mediana. Die sechs anatomisch getrennten Gelenke sind mechanisch kombinierte Gelenke und bilden in ihrer Kinematik eine Funktionsgemeinschaft. oberes Kopfgelenk. Das obere Kopfgelenk wird von den beiden Hinterhauptzöckern, Conduli occipitalis und den Foveae articularis superioris atlantis, gebildet. Die Hinterhauptzöcker liegen an der vorderen und seitlichen Umrandung des Foramen magnum, also der großen Öffnung im Bereich der hinteren Schädelgrube. Jeder Condylus trägt eine schuhsohlenförmige, bikonvexe Gelenkfläche. Die Oberflächenkrümmung beider Gelenkflächen ergibt einen quergestellten, eiförmigen Gelenkkörper. Die Krümmung der beiden Kondylen weist Unterschiede auf. Gelegentlich kann man sehr kleine, viereckige, flache Gelenkfacetten beobachten. Häufig sind linker und rechter Condylus ungleich hoch. Der rechte Condylus ist meistens flacher und größer als der linke. Die oberen Gelenkgruben des Atlas sind meistens oval. In etwa einem Drittel der Fälle sind die Gelenkflächen ein- oder beidseitig durch einen knorpelfreien Streifen vollständig unterteilt. Die Gelenkkapsel des oberen Kopfgelenks entspringt an der Knorpel-Knochengrenze und ist relativ weit. Sie wird im seitlichen Abschnitt durch ein Band verstärkt. Untere Kopfgelenke. Atlas und Axis sind an vier Stellen gelenkig miteinander verbunden. Man unterscheidet die Articulatio atlantoaxialis mediana und die Articulationis atlantoaxialis lateralis. Articulatio atlantoaxialis mediana. Das mittlere Atlantoaxialgelenk wird vom Dens axis, von der Fovea dentis des Atlas und vom Ligamentum transversum atlantis gebildet. Es besteht aus einer vorderen und einer hinteren Abteilung. Der Dens axis verfügt über eine ventrale und eine dorsale Gelenkfläche. Die vordere bikonvexe Gelenkfläche, facies articularis anterior, artikuliert mit der Fovea dentis des vorderen Atlasbogens. Die hintere Gelenkfläche des Dens axis, facies articularis posterior, ist sattelförmig und steht mit dem Ligamentum transversum atlantis in Kontakt. Das Ligamentum transversum atlantis unterteilt das vom Atlasring umsäumte Wirbelloch in einen kleineren, vorderen Abschnitt zur Aufnahme des Dens axis und in einen größeren, hinteren Teil, in dem das Rückenmark mit seinen Häuten enthalten ist. Die Gelenkkapsel des vorderen Abschnitts ist zart und schlaff. Sie wird teilweise durch Bänder verstärkt. Articulatio atlantoaxialis lateralis. In der paarigen Articulatio atlantoaxialis lateralis stehen die oberen Gelenkflächen des Axis mit den unteren Gelenkflächen des Atlas in Kontakt. Die untere Gelenkfläche des Atlas ist in der Sagittalebene leicht konvex gekrümmt. Die oberen Gelenkflächen des Axis weisen ebenfalls eine sagittale Krümmung auf. Bei erhaltenem Gelenkknorpel lassen sich hier meist drei Facetten deutlich abgrenzen. In neutralen Nullstellung des Kopfes hat nur das mittlere Plateau der oberen Gelenkfläche des Axis flächigen Kontakt mit dem Atlas. Aufgrund der Inkongruenz der artikulierenden Flächen klafft der Gelenkspalt in dieser Stellung im dorsalen und ventralen Bereich auseinander. Die Gelenkkapsel der seitlichen Atlanto-Occipitalgelenke ist weit und schlaff. Im vorderen und hinteren Bereich der Kapsel entspringen kräftige Synovialfalten, die in den Gelenkspalt hineinragen. Der Bandapparat im Bereich der Kopfgelenke ist aus Bändern unterschiedlicher Verlaufsrichtung und Lage zusammengesetzt. Am weitesten peripher liegen zwei membranartige Strukturen, welche Hinterhaupt und Atlas miteinander verbinden. Halswirbel C3 bis C7. Die Halswirbel C3 bis C6 sind durch einen breiten Wirbelbogen mit kurzem, an der Spitze zweigeteiltem Dornfortsatz gekennzeichnet. Die Querfortsätze weisen in diesem Bereich ein weites, gelegentlich ein- oder beidseitig geteiltes Foramen processus transversi auf. Die Gelenkflächen sind breitflächig. Die Hakenfortsätze Unci corporis der Halswirbelkörper sind steil gestellt. Ihnen entsprechen abgerundete Seitenkanten an der Unterfläche des kranial folgenden Wirbels. Im Gegensatz dazu sind die Unci corporis des siebten Halswirbels kurz und die Foramina processus transversi eng. Die Gelenkflächen nähern sich in Form und Stellung den Gelenkflächen der Brustwirbelsäule. Der lange Processus spinosus des siebten Halswirbels ist der erste sicht- und deutlich tastbare Dornfortsatz der Wirbelsäule. Vertebra prominens. Die Zwischenwirbellöcher werden von kranial nach kaudal schmaler und entsprechend der Verbreiterung der Unci corporis in der Mitte sanduhrförmig eingedellt. Zwischenwirbelscheiben und Uncovertebralgelenke. Die Bandscheiben der Halswirbelsäule sind schmal und haben beim Erwachsenen ausnahmslos seitliche Spalten, die mehr oder weniger tief in den Annulus fibrosus eindringen. Sie sind lateral scharf, medial unscharf begrenzt. Die Spalten können die gesamte Bandscheibe durchsetzen und sie in zwei Hälften zerlegen. Der Anatom Hubert von Luschka sah in diesen Spalten Einrichtungen, welche die Beweglichkeit der Halswirbelsäule begünstigen. Der Anatom Trollard führte die Bezeichnung Uncovertebralgelenke ein. Bei Neugeborenen und Kleinkindern erscheinen die Zwischenwirbelscheiben als schmale Gebilde, die einen linsenförmigen Gallertkern und einen sehr regelmäßig gebauten Faserring besitzen. Spalt- oder Gelenkbildungen sind zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden. Im Alter von etwa 10 Jahren werden erstmals Spalten in den oberen Zwischenwirbelscheiben beobachtet. Bei den seitlichen Spalten handelt es sich um sekundäre Rissbildungen in ansonsten normalen Zwischenwirbelscheiben. Im Gegensatz zu anderen Wirbelsäulenregionen, in denen Risse nur in alternden Zwischenwirbelscheiben oder in unmittelbarer Nähe ihrer Verankerung in den knöchernen Randleisten und in den Knorpelplatten beobachtet werden, halten die Risse im Halswirbelbereich genau die Bandscheibenmitte ein. Sie treten immer in gesundem Gewebe auf. Die durchrissenen Lamellen des Annulus fibrosus werden im Bereich der Spalten nach außen verlagert. Dadurch erhalten die Unci corporis und ihre Gegenpole einen aus übereinander geschichteten Bindegewebslamellen bestehenden Belag. Die Lamellenenden legen sich dicht aneinander und die einander zugekehrten Flächen werden schließlich vollkommen glatt, so dass die Spalten ein gelenkähnliches Aussehen erhalten. Durch seitliche Anlagerung von Bindegewebe entsteht eine Art Gelenkkapsel, die den Spalt nach außen abschließt. In der Kapsel finden sich häufig fett- und blutgefäßhaltige Synovialfalten. Zwischen Uncovertebralspalten und echten Gelenken besteht ein grundsätzlicher Unterschied. Die Uncovertebralspalten sind Rissbildungen in ursprünglich intakten Zwischenwirbelscheiben. Diese Einrisse haben die Tendenz, weiter in das Zentrum des Bandscheibengewebes vorzudringen, sodass schließlich durchgehende transversale Spalten entstehen, welche die Zwischenwirbelscheibe in etwa zwei gleich dicke Hälften trennen. Der Prozess, der circa im 10. Lebensjahr beginnt, kommt nicht zum Stillstand, sondern schreitet weiter fort und findet seinen Abschluss erst dann, wenn die Zwischenwirbelscheiben durch quere Spalten halbiert sind. Über den Mechanismus der Rissbildung ist bisher wenig bekannt. Die Spaltbildungen treten in der beschriebenen charakteristischen Form im Bereich des 3., 4. und 5. Halswirbels auf. Im unteren Abschnitt der Halswirbelsäule sind die Vorgänge zwar prinzipiell ähnlich, sie unterscheiden sich jedoch morphologisch in einigen Punkten und im Hinblick auf pathologische Veränderungen in dieser Zone. Die Entstehung von Uncovertebralgelenken und der vollständigen Spaltbildung im Bereich der Zwischenwirbelscheiben hat auch Auswirkungen auf die Kinematik der Halswirbelsäule. Die Rotationsbewegungen sind leicht eingeschränkt, während Flexion und Extension meistens unverändert bleiben. Das Bewegungsausmaß für Beuge- und Streckbewegungen kann allerdings auch zunehmen. Brustwirbelsäule. Verglichen mit der Halswirbelsäule ist die Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule bedeutend geringer, was vor allem auf das Verhalten der Zwischenwirbelscheiben zurückzuführen ist. Die Beweglichkeit in den einzelnen Bewegungssegmenten hängt von dem Verhältnis der Höhe der Bandscheiben zu ihrem Durchmesser ab. Die Zwischenwirbelscheiben sind zwar in der Halswirbelsäule bedeutend kleiner, aber relativ höher als in der Brustregion. Auch Rippen und Sternum schränken die Bewegung in der Brustwirbelsäule zusätzlich ein. Lendenwirbelsäule. Die Lendenwirbelsäule zeichnet sich durch ihre lordotische Krümmung und die Abknickung am Übergang in das Sacrum aus. Sie ragt ventral tief in die Bauchhöhle hinein. Bei mageren Individuen lässt sie sich durch die Bauchdecke hindurch tasten. Wirbelkörper und Zwischenwirbelscheiben zeigen eine starke Höhen- und Breitenentwicklung. Auf etwa 19 cm Länge kommen nur 4 Unterbrechungen durch Zwischenwirbelscheiben. Die Bandscheiben sind hoch, haben jedoch einen großen Querschnitt, sodass die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule im Vergleich mit der Halswirbelsäule geringer ist. Die Wirbelbogengelenke der Lendenwirbelsäule haben auf Höhe des ersten Lendenwirbels vertikal gestellte Gelenkflächen mit nur geringer Neigung zur Medianebene. Vom zweiten Lendenwirbel an abwärts gewinnen die Gelenkspaltenebenen eine langsam zunehmende Neuorientierung. Die Gelenkflächen des fünften Lendenwirbels sind der Frontalebene angenähert und verlaufen von vorne oben nach hinten unten. Lendenkreuzbeinübergang. Der Lendenkreuzbeinübergang hat große klinische Bedeutung. Hier treten beim aufrechtstehenden Menschen hohe Schubkräfte auf. Das von der Bandscheibe zwischen dem fünften Lendenwirbel und dem Kreuzbein gebildete Promontorium springt gegen die Beckenhöhle, Cavitas pelvis, vor und engt die Beckeneingangsebene in verschieden hohem Maße ein. Die Gelenkfortsätze zwischen fünften Lendenwirbel und ersten Sakralwirbel stehen nahezu frontal. Die Gelenkflächen sind halbmondförmig, leicht gewölbt oder flach. Die größere Schlaffheit ihrer Gelenkkapseln lässt einen vermehrten Bewegungsumfang zu, erhöht aber die Gefahr des Abrutschens des fünften Lendenwirbels, welcher ohnehin ungünstig der schief nach vorn unten geneigten Fläche des ersten Sakralwirbels aufliegt. Der fünfte Lendenwirbelkörper ist keilförmig. Er ist vorn höher als hinten. Seine Kaudale und die kraniale Fläche des ersten Sakralwirbels sind nach vorn geneigt. Die präsakrale Zwischenwirbelscheibe hat ebenfalls Keilform. Sie ist beim Erwachsenen vorn etwa 7 mm höher als hinten und stellt die unterschiedliche Verbindung zwischen den Endflächen der Wirbelkörper her. Sie bestimmt die Form des Lumbosakralwinkels, der bei Föten noch fehlt und sich erst nach der Geburt ausbildet. Als Lumbosakralwinkel bezeichnet man den Winkel, den die Längsachsen des fünften Lendenwirbelkörpers und des ersten Sakralwirbelkörpers miteinander bilden. Er beträgt durchschnittlich 143 Grad und schwankt zwischen 123 und 164 Grad. Der fünfte Lendenwirbel liegt in einer entwicklungsgeschichtlich unruhigen Stelle des Körpers und zeigt häufig Angleichungsformen an den ersten Sakralwirbel. In 5-8% der Fälle beobachtet man die Einbeziehung des ersten Kreuzbeinwirbels in die Lendenwirbelsäule, eine sogenannte Lumbalisation, die dann abnorm lang ist und 6 anstatt 5 Wirbel zählt. Eine Verschmelzung des fünften Lendenwirbels mit dem Kreuzbein bezeichnet man als Sakralisation. Die Sakralisation von L5 weist alle möglichen Übergangsformen auf. Häufig ist sie nur einseitig ausgeprägt. Bei einseitiger Verschmelzung von L5 mit dem Kreuzbein zeigt die Lendenwirbelsäule meistens eine Skoliose. Das Foramen intervertebrale wird dann zu einem Kanal umgewandelt, in dem der fünfte Lendennerv eingeklemmt werden kann. Unter den Varianten im dorsalen Bereich sind Knochenbildungsstörungen des Wirbelbogens von L5 zu erwähnen, die mit einem mangelhaften oder fehlenden Verschluss des Bogens, Spina bifida occulta, einhergehen. Außerdem kommen Spaltbildungen im Zwischengelenkstück vor, die ein- oder doppelseitig auftreten können. Die interartikulären Spalten teilen den Wirbel in eine vordere und in eine hintere Hälfte, die nur durch Bindegewebe miteinander verbunden sind. Sie stellen die Ursache für ein Wirbelgleiten dar, bei dem das hintere Stück in Kontinuität mit der Wirbelsäule bleibt, während das vordere Stück unter dem Einfluss der Schubbelastung allmählich nach vorne gleitet. Die schon im Normalfall mangelhaft gesicherte Lage des fünften Lendenwirbelkörpers auf der schrägen Ebene des Os Sacrum begünstigt diesen Gleitprozess nach vorn. Die interartikuläre Spaltbildung wird als Spondylose, der Gleitprozess nach vorn als Spondylolisthesis bezeichnet. Zum Bandapparat der Lendenwirbelsäule gehören neben den Längsbändern die Ligamenta flava, intertransversaria und interspinalia, sowie die Ligamenta iliolumbalia. Die Ligamenta iliolumbalia bilden einen Aufhängeapparat und wirken, ebenso wie der Musculus erector spinae, Abscherkräften entgegen. Zusammengefasst: An der Halswirbelsäule werden 3 Abschnitte unterschieden: Atlas und Axis, die mittlere Halswirbelsäule, Segmente C3 bis C6, und der 7. Halswirbel, cervicothorakaler Übergang. CTÜ. Der Atlas hat keinen Wirbelkörper. Die Gelenkflächen von Hinterhaupt, Atlas und Axis bilden gemeinsam die Kopfgelenke. Das obere und untere Kopfgelenk gehören funktionell zusammen. Sie erlauben insgesamt eine Beweglichkeit des Kopfes wie in einem Kugelgelenk. Das obere Kopfgelenk ist ein Ellipsoidgelenk, in dem 2 Bewegungen möglich sind: Nickbewegungen und Seitneigungen. Im unteren Kopfgelenk sind Drehbewegungen sowie Beugung und Streckung möglich. Die Bandscheiben der Halswirbelsäule sind schmal und haben beim Erwachsenen ausnahmslos seitliche Spalten, welche die gesamte Bandscheibe durchsetzen können und sie in zwei Hälften zerlegen. Diese Spalten begünstigen die Beweglichkeit der Halswirbelsäule. Sie werden als unkuverte Brahlgelenke bezeichnet. Bei Neugeborenen und Kleinkindern sind diese Spalten nicht vorhanden. Verglichen mit der Halswirbelsäule ist die Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule bedeutend geringer. Die Lendenwirbelsäule zeichnet sich durch ihre lordotische Krümmung und die Abknickung am Übergang in das Sacrum aus. Der Lendenkreuzbeinübergang hat große klinische Bedeutung. Hier treten beim aufrechtstehenden Menschen hohe Schubkräfte auf. Jetzt bist du gefragt. Was bedeutet CTÜ? Cervicothorakaler Übergang. Welche Gelenkflächen bilden gemeinsam die Kopfgelenke? Die Gelenkflächen von Hinterhaupt, Atlas und Axis. Verglichen mit der Halswirbelsäule ist die Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule bedeutend geringer. Wodurch zeichnet sich die Lendenwirbelsäule aus? Durch ihre lordotische Krümmung und die Abknickung am Übergang in das Sacrum. Das war Anatomy to go bei 87 Fitness. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Episode gefallen hat. Wenn du mehr erfahren willst, folge uns auf Instagram, überall wo es Podcasts gibt, YouTube und im Web unter www.87-fitness.com. Bis zum nächsten Mal.